Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Wieder gab es heute hunderte Festnahmen von Demonstrierenden in Moskau. Wir fragen, wie die Kulturschaffenden darauf reagieren, beziehungsweise wie intensiv sie mit dabei sind. Dann reden wir mit dem 90-jährigen Künstler Arik Brauer über sein fantastisch realistisches Lebenswerk. Ab heute ist es zu sehen in der Kunsthalle Erfurt. Und der Filmemacher Benedikt Miro macht uns neugierig auf sein Porträt des gerade sehr gehypten amerikanischen Choreografen Richard Siegel. Ballet of Difference heißt dessen Company, kurz B.O.D.
B.O.D., B.O.D., B.O.T., 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 B.O.T.
Erneut ist die Polizei in Moskau heute brutal gegen Demonstrierende und auch gegen die Presse vorgegangen. Das russische Innenministerium spricht von 600 Festnahmen und 1500 Teilnehmern bei dieser nicht genehmigten Protestaktion für freie Regionalwahlen. Kandidaten der Opposition sind ja bislang nicht zugelassen. Wie reagieren Kulturschaffende auf diese weitere Eskalation in Moskau? Das hat unsere Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt recherchiert. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Während der heutigen Kundgebung soll teilweise das mobile Internet abgeschaltet worden sein. Wie viel ist dennoch in die Welt gedrungen?
Ja, es sind erneut erschreckende Bilder von massiver Polizeigewalt um die Welt gegangen. Besonders ist mir in Erinnerung das Bild, das Video davon, wie mehrere Polizisten zwei am Boden liegende Demonstranten festhalten. Ein weiterer prügelt mit einem Schlagstock auf die beiden ein und ein Polizist rät demjenigen dann noch, er solle auf die Knie schlagen. Insgesamt die Bilanz, es sind nach Beobachtung der unabhängigen Organisation OWD Info weit mehr als 800 Festnahmen, die teilweise offensichtlich willkürlich geschahen. Es sind auch Unbeteiligte festgenommen worden, zum Beispiel ein Kurier und auch Journalisten.
Ja, Journalisten, wir berichten immer wieder über Angriffe auf die Pressefreiheit in Russland. Wie können die überhaupt bei solchen Protesten wie heute arbeiten?
Es gab Anweisungen vorab von den Behörden an Journalisten. Man sollte unbedingt neben dem Presseausweis und dem Presseschild auch einen Brief der Redaktion dabei haben. Das hilft aber nicht immer. Russische Journalisten wurden trotzdem festgenommen. Auch eine Kollegin vom Schweizer Fernsehen war kurzzeitig im Aftersack, heißt das. Das ist so ein vergitterter Polizeiwagen. Kameraleute und Fotografen haben berichtet, dass sie gezielt weggedrängt wurden, als sie brutale Festnahmen dokumentieren wollen. Das Regime versucht ja bereits, das Geschehen umzudeuten und da stört natürlich jede objektive Dokumentation des Geschehens.
Und wie wird in Russland berichtet?
Über Stunden hat der Fernsehsender TV Dost live berichtet, der eigentlich kein Fernsehsender, sondern ein Internetsender geworden ist. Die machen eigentlich Abo-Fernsehen, haben aber seit dem vergangenen Wochenende die Bezahlschranke aufgehoben und waren mit mehreren Reportern im Einsatz. Außerdem gibt es Live-Ticker von russischsprachigen Portalen, die aber zum größten Teil im Ausland registriert sind, zum Beispiel Medusa möchte ich da erwähnen. Viel dringt über soziale Medien auch nach Russland hinein. Ja, und dann das andere Bild, das Staatsfernsehen, Rossiya 24, habe ich mir heute Abend angeschaut. Die zeigten zunächst einen jungen Mann, der angeblich bewaffnet zur Kundgebung gekommen war. Es waren dann Messer und Pistolen zu sehen. Das Staatsfernsehen zeigte aggressive Demonstranten, keine aggressiven Polizisten. Und die Message ist ganz eindeutig, die Polizei habe sich nur verteidigt.
Sind denn unter den Protestierenden auch bekannte Leute aus der Kulturszene?
Also es protestiert ja ein Querschnitt der Gesellschaft, nämlich die Leute, die die unabhängigen Kandidaten unterstützt haben mit ihren Unterschriften. Und natürlich sind da auch Kulturschaffende bei. Es wurde heute bekannt, dass Alexander Pahl, das ist ein Filmschauspieler, festgenommen wurde. Letztes Wochenende war Nadjezhda Talakonikova auch auf der Straße von Pussy Riot, eine der jungen Frauen. Viele bekannte Leute aber, die sich vor Jahren noch an die Spitze dieser Protestbewegung gestellt hatten, die sind gar nicht mehr im Land. Also zum Beispiel Boris Akunin oder Ludmila Ulitskaya, die Schriftsteller, oder auch Marat Gelman, ein Kurator für moderne Kunst, der lebt schon lange nicht mehr in Russland.
Und wie positioniert sich die Kulturszene jetzt überhaupt zu diesen Entwicklungen?
Gemischt, die ist gespalten und das auch schon seit Jahren. Also einerseits gibt es Leute, die die Protestbewegung massiv unterstützen. Das ist zum Beispiel Andrei Makarevich, das ist der Bandleader von Maschina Vremeni. Das ist ein Rock-Urgestein aus Sowjetzeiten, vielleicht mit den Pudis in der DDR vergleichbar. Der hat einen Song gemacht über den 27. Juli, also den Tag der mehr als 1000 Festnahmen am vergangenen Samstag. Da singt er über die Sicherheitskräfte in Kampfmontur und speziell über deren Masken. Da fragt er, wozu die da sind, damit keiner sieht, wenn ihr anfangt, euch zu schämen. Zu schämen, weil ihr Unbewaffnete mit Gummiknüppeln prügelt und später gegen sie aussagt. Und interessant fand ich, dieses Wochenende sollte ein Rockfestival oder hat ein Rockfestival stattgefunden, ganz kurzfristig angesetzt von der Stadtverwaltung, Schaschlik Live im Gorki Park. Und da sollte unter anderem eine Rockgruppe, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt, auftreten mit dem schönen Namen Krampf im Bein. Die haben abgesagt den Auftritt mit der Begründung, wir finden, wir haben nicht das Recht, an einer Unterhaltungsveranstaltung teilzunehmen in einem Moment, in dem die Situation in der Gesellschaft so angespannt ist. Musik soll die Menschen zusammenbringen, nicht trennen. Und das Ganze hat der Bandleader mit dem Hashtag Dapuskai versehen. Das heißt zulassen, also die Forderung, die unabhängigen Kandidaten zuzulassen.
Zur weiteren Eskalation in Moskau. Unsere Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt, danke fürs Gespräch.
Gern.
Der österreichische Künstler Arik Brauer ist ein poetischer und politischer Chronist, Maler, Zeichner, Bildhauer, Dichter, Bühnenbildner und Musiker.
Das ist ein beinhartes Protestlied. Allerdings richtet sich die Kritik nicht gegen eine bestimmte Gruppe, sondern gegen jedermann, der sich betroffen fühlt. Auch gegen mich selbst. Er hat ein kleines Häusl in der Kränenau, er hat einen guten Posten und eine dicke, süße Frau. Er tut sich bei der Arbeit nicht die Hände verstauchen, er kann an jeden Sonntag der Virginia rauchen. Da sagt er, mir geht's gut, auf die anderen hab ich'n Hut drauf. Hinter meiner Tür, meiner Links rechts gibt's nix, ober meiner, runter meiner, süß ich nix. Spür nix, hör nix, Hunger, ich riech nix, denk ich nix und red ich nix und tu ich nix. An der
Köpferl im Sand, das war in den 1970er Jahren einer der großen Erfolge von Arik Brauer, der damals in Österreich die Mundart in die Musik gebracht hat. Und das verweist schon darauf, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Arik Brauer hat in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und aus diesem Anlass würdigt ihn das Jüdische Museum in Wien, gerade mit einer großen Ausstellung, und seit heute auch die Kunsthalle Erfurt. Es ist die erste Einzelausstellung in einem deutschen Museum. Zur Eröffnung ist Arik Brauer wohlauf angereist und kurz vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Brauer.
Guten Abend.
Was bedeutet Ihnen das, so spät in Deutschland entdeckt bzw. wiederentdeckt zu werden?
Ja, ich habe in Deutschland sehr oft ausgestellt, aber in Privatgalerien. Nicht? Aber in diesem wunderbaren, wirklich wunderbaren Museum hier in Erfurt, das ist für mich zweifellos ein großes Erlebnis. Und es wurde auch sehr professionell und wirklich, ich muss sagen, mit viel Liebe ausgestellt hier.
Timna Brauer, die älteste ihrer drei Töchter, hat diese Ausstellung in der Kunsthalle Erfurt kuratiert. Sie hat dafür ihre Villa in Wien geplündert, könnte man sagen, das Privatmuseum in ihrem Haus dort. Was für einen gedanklichen Faden hat sie denn mit ihren Bildern gesponnen?
Ja, seit sie lebt, lebt sie mit meinen Bildern. Das war ja nicht zu vermeiden. Ich war mein ganzes Leben lang, Sie haben vorhin dieses Chanson erwähnt und ich habe ja eine Zeit lang auch mich beschäftigt mit Musik. Aber mein Leben war immer die Malerei und das hat sicher meine Töchter geprägt, das ist gar keine Frage. Die Timna im ganz Besonderen. Und sie war sowohl an meiner Musik als auch an meiner Malerei natürlich immer sehr, sehr interessiert und hat sie auch gefördert, soweit das in jedem Rahmen möglich ist.
Und was für eine Auswahl hat sie da jetzt getroffen?
Ja, was vorhanden war, das ist ja die größte Ausstellung, also was die Zahl der Bilder anbelangt, die ich je gemacht habe. Sie hängen hier fast 150 Werke. Ich habe aber mein ganzes Leben sehr viel gemalt. Nicht, weil ich so diszipliniert oder so fleißig bin, sondern weil ich gar nicht anders kann wahrscheinlich. Und wir haben eine Fülle von Arbeiten zur Verfügung gehabt. Wir mussten nichts ausleihen und meine Tochter hat das auch nach Themen ein bisschen zusammengebaut. Sind mehrere Themen, die ich mein ganzes Leben lang verfolgt habe, wie zum Beispiel Umweltfragen, mit denen ich begonnen habe, bevor noch das Wort Umwelt überhaupt existiert hat. Und es sind Themen wie das Alte Testament, mit dem ich mich auch mein Leben lang beschäftigt habe, obwohl ich nicht religiös in einem Sinn von Gläubigkeit bin. Aber das Alte Testament war für mich immer ein Jahrtausendkunstwerk, das mir sehr entgegenkommt, weil es eben ein bisschen sowas wie fantastischer Realismus ist tatsächlich. Und diese Sachen wurden hier in hohem Maße aus den letzten Jahrzehnten von mir gesammelt und auch bewahrt. Jetzt hängen sie halt hier in Erfurt, freue ich mich sehr.
Überschrieben ist die Ausstellung mit den Worten fantastisch, realistisch. Das verweist auf Ihre Zugehörigkeit zum Wiener Kreis der fantastischen Realisten, weist aber eben auch darüber hinaus mit Blick auf Ihren Realitätsbezug, auf politische, auf emanzipatorische, Sie haben es genannt, auch ökologische Themen. Wie war das? Hat Ihnen das Fantastische, das Märchenhafte, das Mythische geholfen, die Realität auszuhalten?
Als Kind schon war ich eigentlich ein fantastischer Realist. Ich habe Fantasiegebilde immer gemalt und es war mein ganzes Leben lang mein Ziel, Dinge nicht abzukonterfeien, sondern Dinge zu begreifen, wie sie funktionieren und was sie eigentlich wirklich darstellen, was sie eigentlich wirklich wollen. Und daran habe ich meine Kunst orientiert. Im Nachgleich, ich bin 45, war ich 16 Jahre noch, Ende des Krieges und der Verfolgung, bin ich an die Akademie gegangen und dort habe ich auf Gleichgesinnte getroffen. Obwohl damals gerade in dieser Zeit mit großen revolutionären Allüre die sogenannte moderne, die abstrakte Malerei Einzug gehalten hat. Und ich habe das auch durchaus begriffen und bewundert, aber es war für mich immer klar, dass ich eine erzählerische Malerei machen will. Und damals wurde nicht eine Schule gegründet, wie das halt genannt wurde, aber das war, ist uns einfach passiert. Da war nie jemand, der ein Manifest geschrieben hätte, wie man malen soll, sondern das hat sich ergeben. Das war ein Freundeskreis, der auch ein Leben lang gehalten hat.
Sie haben eben so schnell über den Krieg hinweg gesprochen. Die Realität, die war ja brachial in Ihr frühes Leben gebrochen. Ihr jüdischer Vater ist von den Nationalsozialisten ermordet worden. Sie selbst haben den Holocaust in einem Versteck überlebt. Wie haben Sie denn genau aber nach diesen Erlebnissen den Weg zu so leuchtenden Farben gefunden? Es gibt ein Bild von Ihnen, das heißt, besser violett geträumt als grau gedacht.
Ja, kann es eine bessere Antwort geben als bunte Farben, ich meine, und Leben gegen Tod. Nicht? Ich meine, ich kenne natürlich auch diese Zitate, dass nach Auschwitz kann nicht mehr Kunst geschaffen werden. Ich finde, gerade nach Auschwitz ist es nichts anderes notwendiger als wie die Schaffung von Kunst. Das ist halt meine Vorstellung und mein Weltbild, das ich habe. Und ich habe natürlich das Grauen überlebt als sehr junger und als sehr elastisch ist man, wenn man jung ist. Und bin davon gekommen, ohne geprägt, aber ohne wirklich tiefe Narben, muss ich sagen.
In Ihren Bildern gibt es Menschen, Tiere, Pflanzen, Fabelwesen, Bauwerke, Landschaften. All das malen Sie in einer, ich habe überlegt, wie ich das formuliere, vielleicht schwebenden, aber auch irgendwie schwelenden Unschärfe. Man fühlt sich, als seien die Pupillen wie unter Drogen erweitert oder verengt. Warum haben Sie in dieser Methode der Unschärfe festgehalten? Was manifestiert sich darin?
Naja, also ich habe zu Drogen zum Beispiel überhaupt keine Beziehung.
Ich meinte das auch nur als Wahrnehmung.
Ich begreife die Welt als ein in sich versponnenes Phänomen, wo alles mit allem zusammenhängt. Und daraus ergibt sich natürlich in der Kunst eine Malerei, die diese Verflochtenheit anstrebt. Manchmal ist es mir besser gelungen, manchmal weniger. Aber ich habe immer hingezielt auf eine Malerei, wo nicht eine Illustration da ist, wo ein Männchen irgendetwas tut oder irgendwie sich bewegt, sondern wo alles mit allem so versponnen ist, da ergibt sich daraus dieses Nebulose. Wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich schon, dass es durchaus sehr, sehr präzise gezeichnet und gemalt ist. Zumindest strebe ich das an.
Herr Brauer, was haben Sie zuletzt für ein Bild gemalt?
In Salzburg hatte ich eine Ausstellung, die jetzt hier auch vorhanden ist. Da ging es um Frauenschicksale und da habe ich die Weiße Rose gemalt.
Die Sophie Scholl?
Ja.
Können Sie das beschreiben, das Bild?
Das ist natürlich kein Porträt, aber ich weiß, ich hatte auch nicht die Absicht, sie abzumalen, obwohl ich das natürlich machen hätte können. Ich weiß ungefähr, wie sie war und was sie ausgesehen hat und ich habe sie aus meiner Fantasie erschaffen. Ich habe auch übrigens die Mona Lisa zum Beispiel gemalt, wann sie 80 Jahre alt ist, indem ich sie erfunden habe. Ne? Und ich habe die natürlich so gemalt, dass man erkennen kann, dass sie geköpft wurde. Ne? In Form von einer Fantasiekrause, einer roten.
Sie haben das Alte Testament als großes Thema angesprochen, Kriege, Umweltproblematik, aber die Frauen sind es eben auch, nicht?
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich 3 Töchter und 6 weibliche Nachkommen habe. Enkelkinder habe, aber das hängt sicher auch mit meinem Weltbild zusammen. Ich kann erkennen und ich bin überzeugt davon, dass das Auferstehen der Frauen aus ihrer Unterdrückung weltweit die größte Revolution ist, die es je gab. Denn hier ist ja nicht eine Sekte oder eine Gruppe oder eine Religion unterwegs, sondern eben die halbe Menschheit.
Fantastisch, realistisch, ein Lebenswerk. Der Künstler Arik Brauer ist jetzt mit seiner ersten großen Einzelausstellung in einem deutschen Museum zu entdecken bis zum 27. Oktober in der Kunsthalle Erfurt und parallel dazu auch bis Ende Oktober im Jüdischen Museum in Wien. Herr Brauer, sehr beeindruckend, wie lebendig und gegenwärtig Sie sind. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Jetzt geht's auf nach Schottland. Edinburgh ist stolz darauf, Sommer für Sommer eines der größten Festivals der Welt zu präsentieren. Die Stadt bezeichnet sich als The World's Festival City oder gleich als World's Stage, als Weltbühne. Und in gewisser Weise ist sie es auch. Gestern hat das International Festival begonnen, eines von 5 Festivals, die im August dort parallel laufen, neben dem Kunst- und Literaturfestival, dem Military Tattoo und dem Fringe Festival. Für Fazit ist Oliver Kranz nach Edinburgh gereist.
The same procedure as every year. In der Royal Mile, wo die meisten Touristen unterwegs sind, tritt ein Straßenkünstler neben dem anderen auf. Dudelsackspieler neben Rappern, Artisten neben Clowns, Zauberer neben Stand-up-Comedians.
But now that you're here, would you like to see a show? Give me a yo!
It's always a beautiful city. It's always a
Edinburgh ist immer schön und lebendig, aber im August ist die Stadt wie verwandelt. Die Bevölkerungszahl verdoppelt sich von 500.000 auf über 1 Million. So viele Gäste reisen an.
Erklärt Amy McNeese-Macken, die Kulturstadträtin von Edinburgh. Weltoffenheit, sagt sie, gehöre in der Stadt zur DNA. Daran habe auch die Diskussion über den Brexit nichts geändert. Beim Referendum hätten 3/4 der Bevölkerung für einen Verbleib in der EU gestimmt. Sie verweist auf die Geschichte des Festivals. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, Europa war zerstört, hatte man hier die Idee, dass die Kultur Menschen zusammenbringt. Es wurden die Musiker eingeladen, die früher bei den Wiener Philharmonikern gespielt hatten, und dazu noch ein paar Theatergruppen. Und das Signal wurde verstanden. Das Festival ist immer mehr gewachsen. Das Wachstum ist vor allem dem Fringe Festival zu verdanken, das 1947 von 8 Theaterkompanien gegründet wurde, die nicht zum International Festival eingeladen worden waren. Beim Fringe kann jeder auftreten, der auf eigene Kosten in die Stadt kommt. 4000 Produktionen sind in diesem Jahr zu sehen. Das Fringe ist das größte Kunstfestival weltweit. Es wächst und wächst, allen Brexit-Diskussionen zum Trotz. Noch sind die Rahmenbedingungen günstig, sagt Shona McCarthy, die Leiterin des Festivals. Im Augenblick braucht man kein Visum, um am Fringe-Festival teilzunehmen oder in unserem Organisationsteam mitzuarbeiten. Ein einfacher Einladungsbrief genügt. Wir bemühen uns sehr, diesen Status zu behalten. Shona McCarthy ist sich nicht sicher, ob das gelingen wird. Und auch Fergus Linehan, ihr Kollege vom Edinburgh International Festival, macht sich Sorgen. Das größte Problem, das der Brexit mit sich bringt, ist die Unsicherheit. Ich brauche einen Planungsvorlauf, um das Festival vorzubereiten. Doch niemand weiß, wo wir in 2 oder 3 Jahren stehen werden. Schon jetzt hat unsere Währung an Wert verloren. Ich kann also weniger Geld ausgeben, um Künstler einzukaufen. Unsere größte Angst ist, dass das Land durch den Brexit in eine Rezession rutscht. Dabei hat Fergus Linehan in diesem Jahr noch einmal aus dem Vollen geschöpft. Zur Festivaleröffnung gab es ein riesiges kostenloses Open-Air-Konzert der Los Angeles Philharmonic mit Filmmusik aus Star Wars, Harry Potter und Jurassic Park. Hinzu kommt ein Theaterprogramm mit sehr politischen Stücken, etwa der Produktion Kinalik aus Kanada.
My family was a bottom-heavy watercraft.
Die Singer-Songwriterin Evelyn Perry steht gemeinsam mit der Geschichtenerzählerin Lakuluk Williamson-Bathory vor einer Videowand, auf der arktische Landschaften vorüberflimmern. Sie berichten über ihre Herkunft. Perry stammt aus Toronto, Bathory von einer Insel ganz im Norden Kanadas. Sie gehört zur Volksgruppe der Inuit, deren nomadische Lebensweise von der kanadischen Regierung bekämpft wird. Viele Inuit wurden zwangsumgesiedelt.
There are arcs of history, echoing back and forth.
Geschildert wird eine Landnahme. Den Inuit wurden zwar Reihenhäuser zur Verfügung gestellt, doch zugleich verloren sie den Kontakt zu ihrer Heimat. Die Selbstmordraten stiegen. Fergus Linehan vergleicht das mit dem Prozess der Kolonialisierung, bei dem weiße Europäer in vielen Teilen der Welt mit Gewalt die Ureinwohner verdrängten. Heute wird immer behauptet, die Einwanderung beträfe nur die reichen Länder des Westens. Das war zu den Kolonialzeiten ganz anders.
Uns geht es darum, mit einem größeren Zeithorizont auf das Thema Migration zu blicken. Und Fergus Linehan hat noch weitere Produktionen eingeladen, die das Thema aufgreifen. Das diesjährige Festival setzt nicht nur auf große Events, sondern auch auf Stücke, die den Blick weiten, über die britischen Grenzen hinaus.
Oliver Kranz über den Festival August in Edinburgh.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Georg Scharek.
In der Türkei wird zum ersten Mal seit Gründung der Republik 1923 eine christliche Kirche gebaut. Das Gotteshaus der christlich-syrischen Minderheit entsteht in Istanbul und soll in 2 Jahren fertig sein. Es sei eine Bereicherung für die Türkei, sagte Staatspräsident Erdogan bei einer Zeremonie anlässlich des Baubeginns. Das Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche für Istanbul und Ankara, Çetin, sprach von einem historischen Tag. Die Bevölkerung der Türkei ist zu mehr als 99% muslimisch. Seit der Republikgründung im Jahr 1923 durfte die christliche Minderheit ihre Kirchen zwar renovieren, ein Neubau war bislang aber noch nicht genehmigt worden. Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad hat mehr politische Unterstützung für ihr jesidisches Volk gefordert. Die Jesiden müssten in der Lage sein, sich selbst schützen zu können und ihre Heimat wieder aufzubauen, sagte sie bei einer Gedenkveranstaltung in Stuttgart zum 5. Jahrestag des Genozids an den Jesiden im Nordirak. Der Genozid seit 2014, bei dem auch Murads Mutter und 6 ihrer Brüder starben, sei lange im Voraus von der Terrormiliz Islamischer Staat geplant worden. Dementsprechend lange brauche es, alles wieder aufzubauen. Aus Stuttgart Katharina Thoms.
Große Trauer und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Beides lag in der Luft beim Gedenktag der Jesiden in der Stuttgarter Liederhalle. Der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden, Ortaç, sagte, noch immer seien rund 300.000 Jesidinnen und Jesiden in Flüchtlingscamps im Irak und Syrien. Es sei das Wichtigste, dass sie in ihre Heimatregionen zurückkehren können. Er forderte Unterstützung von der irakischen Regierung. Baden-Württemberg erhielt am Nachmittag den Ehrenpreis des Zentralrats der Jesiden. Das Land hatte mehr als 1.000 Frauen und Kinder aufgenommen, die aus der IS-Gefangenschaft gekommen waren.
Nach mehreren Tagen vor Gericht in Stockholm ist der amerikanische Musiker A$AP Rocky zurück in den USA. Mehrere Medien zeigten Bilder, wie sein Privatjet in Los Angeles landete. Der 30 Jahre alte Rapper war gestern Abend vom Flughafen Stockholm-Arlanda aus gestartet. A$AP Rocky und mehrere seiner Begleiter waren Ende Juni in Stockholm in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Er und 2 weitere Männer wurden festgenommen, in Untersuchungshaft genommen und schließlich wegen Körperverletzung angeklagt. Die Hamburger Demo zum Christopher Street Day ist heute für rund 1 Stunde unterbrochen worden. Grund war der Brand eines Umzugswagens. Dabei wurden laut Veranstalter 4 Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten Dekomaterial und ein Stromgenerator in Brand. Der Umzug durch die Hamburger Innenstadt war am Mittag gestartet. Die Demonstration stand in diesem Jahr unter dem Motto »Grundsätzlich gleich« für eine bessere Verfassung. Die Teilnehmer fordern, dass sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität in das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz aufgenommen werden.
Repairing the World, die Welt reparieren, das ist das Credo des amerikanischen Choreografen Richard Siegel. Seine Tänzerinnen und Tänzer sollen ihre Individualität leben, sich frei und akzeptiert fühlen. BOD, Ballet of Difference, also Ballett des Unterschieds, so heißt die Kompanie, die Siegel vor 3 Jahren gegründet hat. Sehr divers, was Herkunft, Alter und auch die Körper angeht. In einem interessanten Porträtfilm kann man jetzt miterleben, wie Richard Siegel seine neu zusammengestellte Truppe begrüßt hat.
Welcome, welcome. I'd like to just take a moment to tell you how much I respect you, each and every one of you, each and every one of you. And it's on that basis that I think we can dare. It's on that basis I believe that we can have the gall, that we can have the audacity to actually try to assume the task of making a change, of changing things.
Respekt vor jeder und jedem Einzelnen ist die Voraussetzung für die Arbeit des Choreografen Richard Siegel. Der Dokumentarfilmer Benedikt Miro hat ihn mit mehreren Kameras begleitet und dieser Film ist Sonntagnacht jetzt bei Arte zu sehen. Guten Abend, Herr Miro.
Ja, guten Abend.
Diese Betonung, ich habe Respekt vor jedem Einzelnen von euch, das macht ja fast ein bisschen stutzig, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist das Siegels Reaktion auf die MeToo-Debatte?
Ich glaube weniger auf die MeToo-Debatte als, glaube ich, allgemein auf ein Vorgehen oder auf ein Habitus, der in der Ballettwelt, in der klassischen Ballettwelt noch sehr, sehr stark vorherrscht, wo es eben doch darum geht, möglichst uniform, möglichst Teil einer großen Company zu sein, einer Truppe und als solcher sozusagen in Einheit zu funktionieren, als solcher auch möglichst äußerlich sich in die Gemeinschaft auch fast schon einzugliedern, sich eigentlich auch unterzuordnen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass man auch viel von seiner eigenen Personalität eigentlich aufgeben muss. Und das ist eine Erfahrung, die wir während der ganzen Dreharbeiten gemacht haben, dass wir immer wieder gehört haben von den Tänzern, ich fühle mich hier so frei, ich fühle mich hier so angenommen, ich fühle mich hier so akzeptiert als der, der ich bin. Und das ist etwas, das Richard, glaube ich, ganz massiv in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat und das er auch lebt.
Wenn Siegel sagt, er wolle die Welt reparieren, Dinge ändern mit seiner Arbeit, was meint er denn damit? Was konnten Sie da entdecken?
Ganz konkret hat sich das gezeigt bei seiner Tour mit seinen Tänzern nach Lagos. Wir sind am Ende des Filmes sind wir mit einer Handvoll seiner Tänzer, mit denen er eine Choreografie erarbeitet hat, die witzigerweise ihren Ursprung auch in einem Tanzworkshop des Goethe-Instituts in Lagos hatte, wieder zurück nach Lagos gegangen, wieder um dort mit westafrikanischen Tänzern diese Choreografie ein weiteres Mal weiterzuentwickeln, sozusagen wieder seine Sprache, seine Tanzsprache ausdrücken zu lassen durch afrikanischen Tanz, durch afrikanische Tänzer. Und da sieht man sehr schön, was das eben bedeutet, diese Grenzen zu überschreiten, diese Brücken zu bauen zwischen Tänzern, zwischen Menschen, zwischen verschiedenen Tanzrichtungen, Tanzstilen.
Das ist wirklich toll. Er bildet ja Paare, ne? Jeweils genau. Ein afrikanischer Tänzer, eine aus seiner Truppe, die ja unterschiedlichster Herkunft sind. Und wie die sich gegenseitig Bewegungen aus ihrem Repertoire beibringen, aber merken, dass der andere Körper dieselbe Bewegung eigentlich nicht identisch ausführen kann.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, der andere Körper kann es nicht. Ich würde sagen, der andere Körper
ist es. Es wirkt anders.
Ja, er ist es nicht gewohnt. Es ist eine andere Art zu tanzen. Es ist natürlich, wenn du von klein auf einen anderen Kontakt zu deinem Körper hast oder auch schon einen anderen Kontakt zum Boden. Also man sagt so, der europäische, der westliche Tanz ist sehr nach oben gerichtet. Da geht es sehr darum, leicht zu sein, der Spitzentanz, sehr in die Höhe zu schweben. Also die Schultern sind immer möglichst senkrecht über der Hüfte. Während der afrikanische Tanz, das sagt Richard auch mal sehr schön in einer Stelle des Films, der ist sehr erdgerichtet. Da geht es darum, eigentlich den Hintern sozusagen, die Hüften nach hinten zu schieben und die Schultern nach vorne zu nehmen und man kommt sofort in so eine eigentlich nach unten gerichtete Haltung, eine sehr erdgerichtete Haltung. Und eine der Tänzerinnen hat auch immer gesagt, für uns kommt der Tanz aus dem Boden.
Ballet of Difference, diese beiden Begriffe, Ballett und Differenz, das scheint ja erstmal ein Gegensatz zu sein, Ballett der Unterschiede. Richard Siegel erklärt das so.
The two terms, ballet on one hand and difference on the other, appear to be oppositional. On one hand, ballet, it immediately elicits ideas of conservation. And of heritage. And on the other hand, we have this idea of difference. That's the world that we live in today, very, very much so. And it's messy, and it's complex. And putting these two things together, I think that's exactly what we need.
Das fasst das eigentlich auch nochmal zusammen, ne? Was Sie gerade beschrieben haben im Austausch mit den afrikanischen Tänzerinnen und Tänzern. Also das Bewahren der Tradition und moderne Innovation zugleich zusammenzubringen. Aber es bezieht sich eben auch auf die Tanztradition, das klassische Ballett und den zeitgenössischen modernen Tanz.
Ja, das spiegelt sich auch sehr schön in der Auswahl seiner Musik wieder. Also wir haben es jetzt auch gerade im Hintergrund gehört, hat fast schon was von so urbanem Techno. Also es ist eine sehr aggressive Musik, es ist eine sehr kraftvolle Musik. Richard Siegel hat auch selbst mal gesagt, die Musik muss auch wehtun dürfen. Die muss auch, man muss die spüren dürfen. Und es ist tatsächlich auch so, dass es Zuschauer gibt, die gehen raus. Denen ist es zu viel, denen ist es zu intensiv. Wir hatten auch bei den Dreharbeiten das Problem, dass die Bässe so intensiv waren, dass die Kameraleute Schwierigkeiten hatten, die Bilder scharf zu stellen. Also es war unglaublich, das ist uns auch noch nie passiert. Und auch das war eine Erfahrung, die für mich ganz beeindruckend war, als ja Richard Siegel dann mit dieser sehr modernen Choreografie, also wo er mit Musik von Alvar Noto arbeitet, einem Berliner Komponisten, sehr urban, sehr kraftvoll, sehr modern, und dann mit dieser Choreografie nach Afrika gegangen ist und dann die gleichen Bewegungen auf einmal mit afrikanischen Trommeln unterlegt hat. Und das hat genauso funktioniert. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mir auch klar gemacht, was das ist, nach was wir uns da alle sehen. Denn man darf nicht vergessen, wenn Richard Siegel eine Performance online stellt oder wenn er eben eine Aufführung hat, die sind nach 1, 2, 3 Stunden sind die ausverkauft. Der ist ein ganz, ganz starker Publikumsmagnet und vor allem junge Leute zieht es in seine Performances.
Wir haben anfangs über den Respekt vor den TänzerInnen gesprochen, doch sie zeigen auch, wie Siegel an seine Grenzen gerät, nämlich als 2 Tänzer sich bei den Proben verletzen und sich zeigt, wie fragil so eine Kompanie ist, wenn da plötzlich welche ausfallen. Und er wollte diese Produktion dann aber unbedingt fertig kriegen und ja, überfordert die Tänzerinnen und Tänzer mit Tagen von 12 Stunden Training und Probe. Da regt sich auch Widerstand in der Kompanie. Die zeigen, wie viel körperlicher Schmerz auch zu diesem Tänzerberuf gehört. Fanden Sie das Krisenmanagement von Richard Siegel gut?
Er hatte keine Wahl. Das war das, was uns tatsächlich alle so berührt hat. Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mir selber so ein bisschen an die Nase fassen muss, weil ich nicht mehr sicher bin, ob wir das gut ausgearbeitet haben im Film. Es ist ja eine freie Kompanie, die sich aus vielen Geldquellen finanziert und die aber tatsächlich ein sehr, sehr anspruchsvolles, sehr hochwertiges Ballett machen. Und das aber eigentlich mit dem Bruchteil des Budgets eines Staatsballetts. Das heißt, die haben einfach definitiv zu wenig Tänzer. Während sonst eben im Staatsballett viele Rollen doppelt besetzt sind und du genug Leute hast, um einzuspringen, war das hier einfach nicht gegeben. Also die Alternative wäre nur gewesen, die Choreografie komplett umzustellen oder zu verschieben, die Aufführung, oder gleich abzusagen. Natürlich waren es sehr, sehr ehrgeizige Ziele, aber er kennt all diese Tänzer und ihm war bewusst, dass er die zum Teil auch über ihre Grenzen führt. Aber er sagt im Film auch, ich hätte es nicht getan, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass es funktioniert und wenn ich nicht geglaubt hätte, dass sie selber daran wachsen. Und das ist passiert. Also das ist so gewesen, aber das war schon knapp.
Sie zeigen uns die Tänzerinnen und Tänzer zum Teil sehr nah, auch in Zeitlupe. Was war für Sie die größte Herausforderung, diese zum Teil ja sehr schnellen Choreografien zu filmen und sich mit ihrer Kamera aber auch gleichzeitig unsichtbar zu machen, um die Tänzer nicht zu stören?
Ja, das war in der Tat eine Herausforderung. Also das Unsichtbarmachen ist vor allem natürlich in der Situation der Probenarbeit ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich schon lange aufgegeben habe, daran zu glauben, dass man mit einer Kamera unsichtbar sein kann. Also in dem Moment, wo ich mit einer Kamera am Set bin, verändere ich die Wirklichkeit massiv. Jeder verhält sich anders, jeder versucht sich in irgendeiner Form zu präsentieren, jeder ist sich dieser Kamera eigentlich jedes Augenblicks bewusst. Und das war dann tatsächlich auch eine Herausforderung bei den Choreografien, weil Richard Siegel ja auch seine Inspirationen aus den verschiedensten Tanzrichtungen holt, sei es jetzt afrikanischer Tanz, Street Dance oder eben auch japanische Marching Choreography. Also diese muss man mal bei YouTube eingeben, Japanese Marching. Da sind dann 200 Leute in einer riesigen Turnhalle und die laufen in Mustern durcheinander und machen unglaubliche Wege, ohne sich zu stören, und laufen durcheinander und miteinander und da entstehen unglaubliche choreografische Muster. Und das macht der natürlich gerade auch bei dem Kernstück des Films, bei Unitext, sehr stark. Und da war für uns tatsächlich die große Herausforderung, einerseits dieses Gesamtbild der Choreografie aufzunehmen und wiederzugeben und trotzdem aber auch immer wieder einzelne Tänzer, einzelne Passagen so rauszupicken und auch so nahe zu zeigen, dass wir den Zuschauern auch die Möglichkeit haben, ganz dabei zu sein und auch diese Tänzer, die wir ja auch bei den Proben erleben dürfen, auch auf der Bühne zu sehen und auch auf der Bühne zu spüren. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung, aber auch das, was dann am meisten Spaß gemacht hat, dann wirklich die Entwicklung auch zu zeigen zwischen Probe und Bühne und den verschiedenen Aufführungen.
Draw a line, also bilde eine Linie. Richard Siegel und das Ballet of Difference, so heißt der Film von Benedikt Miro, ist Sonntagabend um 23.55 Uhr bei Arte zu sehen und anschließend 7 Tage in der Mediathek. Herr Miro, ich danke sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
So, und jetzt machen wir die Woche rund. Arno Orzesek hat in den letzten Stunden nochmal die rund 700 Artikel der Zeitungsfeuilletons dieser Woche Revue passieren lassen und sich in seiner Auswahl auf Folgendes konzentriert.
Denkfaule Demokratieverächter titelte eindeutig abfällig die Süddeutsche Zeitung, und als wir die Überschrift lasen, dachten wir, aha, die linksliberale SZ knöpft sich mal wieder irgendwelche Dumpfbacken von rechts außen vor. Aber von wegen. Tatsächlich kritisierte der Soziologe Armin Nasehi die soziale Kälte der Klimadebatte. Alle Diskussionen um die Bepreisung von CO2-Ausstoß haben eben nicht nur eine sachliche Dimension, sondern auch eine soziale. Wer das Fliegen teurer macht, trifft vor allem diejenigen, die es sich weniger leisten können. Wer den Energieverbrauch besteuert, wird eher die Haushalte treffen, die einen höheren Anteil ihres Einkommens für den Hausbrand ausgeben müssen. Und wer über die Pendler spottet, hat womöglich einen Beruf, der sich auch am heimischen Schreibtisch erledigen lässt. Höhere Preise treffen immer die weniger wettbewerbsfähigen. Schlichte, aber richtige Argumente von Armin Nassehi, der in der SZ auch ganz grundsätzlich wurde. Die unrealistischste Perspektive auf das Klimaproblem ist gerade die katastrophische Ausblendung der Einsicht, dass all das in einer Gesellschaft stattfindet, die so ist, wie sie ist. Die Kunst besteht darin, Lösungen mit den Mitteln dieser Gesellschaft zu finden. Das gilt vor allem für die soziale Frage. Das gilt aber auch dafür, dass man sich die Gesellschaft nicht einfach als einen Apparat vorstellen kann, in dem man Aktivitäten herunterfahren kann. Einmal erreichte Differenzierungen lassen sich nicht einfach herunterfahren, ohne selbst eine erhebliche Dynamik zu entfachen, die übrigens alles andere als klimaneutral wäre. Armin Nassehis Artikel in der SZ war kein stilistisches Meisterwerk, wohl aber ein Denkzettel für jene Ökorigoristen à la Greta Thunberg, die über der Rettung der Menschheit oft die Menschen vergessen. Eine weit süffigere Lektüre bot die große Mobilmachung, eine Roadmovie-Reportage von Boris Pofalla in der Tageszeitung Die Welt. Wir erleben den Sommer des Sharing-Wahnsinns, konstatierte Pofalla mit Blick auf die in Berlin längst unüberschaubare Flotte der Sharing-Fahrzeuge und gönnte den E-Rollern besondere Aufmerksamkeit. Abends, wenn die Sonne untergegangen ist, sehe ich die Juicer, die E-Roller mit süßen Miniaturnummernschildchen, in ihre Kastenwagen laden wie erschöpfte Schlittenhunde. Sie kommen zeitgleich mit den Schwalben und den Fledermäusen heraus. Ob die fleißigen Akkutauscher auch hier im Viertel wohnen? Möglicherweise fahren sie mit der S-Bahn oder dem Diesel rein, um den Millennials in den Szenekiezen morgens ein emissionsfreies Gleiten in die Agentur zu ermöglichen. Wie viele Dieselkilometer muss man wohl in so einem Transporter zurücklegen, um die Akkus von 4.800 E-Rollern einen Sommer lang geladen zu halten? Darüber denkt man lieber nicht nach, gestand Boris Pofalla in der Welt. Auf Attacke gebürstet zeigte sich dagegen Hanno Rauterberg in der Wochenzeitung Die Zeit. Rauterberg behauptete, Kunst aller Art, die sich mit der Klimaproblematik befasst, dient zuallererst dem Greenwashing. Sie soll ablenken von der kapitalistischen und letztlich umweltschädlichen Steigerungslogik, der die meisten Museen, Konzerthäuser und Theaterfestivals gehorchen. Die Kulturwelt insgesamt, vor allem aber der Kunstbetrieb, produziert einen ökologischen Fußabdruck, der ähnlich maßlos ist wie der Geltungsdrang der Branche. Es gilt als Selbstverständlichkeit, dass Kuratoren für einen kleinen Atelierbesuch um die halbe Welt jetten, dass immerzu Kunstwerke per Flugexpress versandt werden und bei den Messen in Miami oder Basel die Flughäfen nachgerade verstopft sind, weil so viele Sammler mit einem Learjet anreisen. Sehr maliziös, Hanno Rauterberg in der Zeit. Viel Aufmerksamkeit erregte unterdessen der frühe Tod der Historikerin Marie-Sophie Hingst, die sich über viele Jahre fälschlicherweise als Jüdin und Nachfahrin von Holocaust-Opfern ausgegeben hatte, bis sie im Mai von dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einer großen Geschichte von Martin Dörri entlarvt wurde, obwohl Hingsts psychische Erkrankung bekannt war. Unter dem Titel »Der Mensch dahinter« ging Peter Weißenburger in der Tageszeitung der Frage nach, ob die aufkeimende Kritik am Spiegel berechtigt ist. Hat Dörri, wie Hingsts Mutter sagt, den Menschen hinter der Geschichte nicht mehr gesehen? Viel eher ist es genau andersherum. Viel eher gibt es ein zu viel von dem Mensch Sophie Hingst in dem Spiegeltext, im Report der Irish Times und in der Debatte um den Fall. Bei Dörri heißt es im typischen Beschauabsatz, sie wirke mädchenhaft und Eitelkeit scheint ihr fremd. Klar, Hingst, die Holocaust-Hochstaplerin, ist ein Faszinosum. Aber der Skandal spielt eigentlich ganz woanders. Er liegt in der erschütternden Erkenntnis, dass sich eine Holocaust-Geschichte recht einfach fälschen lässt. Im neuen Spiegel äußert sich Martin Dörri selbst. Der Tod der Historikerin Marie-Sophie Hingst bewegt mich Tag und Nacht. Mitte Juli wurde sie leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Frage, die nun alle an diesem Drama Beteiligten beschäftigt, treibt mich um. War es richtig und notwendig, über die junge Frau und ihre Lügengeschichten zu berichten? Schließlich nimmt Dörri auch Stellung zu dem Vorwurf von Derek Skelly, dem Berliner Korrespondenten der Irish Times. Er, Dörri, habe die Kranke wie bei lebendigem Leibe gehäutet. Die Legenden von Frau Hingst müssen von allen wirklichen Holocaust-Überlebenden und ihren Familien als Verhöhnung der Opfer empfunden werden. Zudem liefern diese Fiktionen den Holocaust-Leugnern gefährliche Argumente. Denn wenn, wie im Fall Hingst, manche Schicksale erfunden sind, könnten ja auch noch viel mehr erfunden worden sein. Es verstört mich, dass man darauf immer wieder hinweisen muss. Martin Dörri im Spiegel. Wenn wir uns überlegen, wovon heute unser Wochenrückblick gehandelt hat, dann müssten wir eigentlich das Schlusswort verwerfen, das wir schon vorher herausgesucht hatten. Es war eine Überschrift in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie lautet: Egal was passiert, das Leben ist schön.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Wenn der Shitstorm sich legt, darum geht's gleich im Anschluss an Fazit in unserer Sendung Stunde 1. Zu Wort kommt neben vielen anderen Menschen, die Shitstorm erlebt haben, Gerald Hensel. Der ehemalige Werbefachmann wurde bekannt durch den Hashtag Kein Geld für Rechts. Damit wollte er Kollegen wachsam dafür machen, keine Werbung auf Seiten mit rechten Inhalten zu schalten.
Man darf sich einen Shitstorm in dieser Form nicht wie eine ernsthafte Sache wirklich im engeren Sinne vorstellen. Das ist ein Theaterstück. Das hat einen Anfang und ein Ende. Das kann man auch nicht immer durchziehen, weil irgendwann, wie bei jedem Theaterstück, wird ein Theaterstück zu lang und die Leute verlassen das Theaterstück und haben keine Lust mehr. Mein Shitstorm dauerte etwa 2 Wochen. Das war schon ein großer Shitstorm vom Zeitraum her. Aber am nächsten Tag war das weg, war das vergessen.
Gerald Hensel musste seinen Job bei Scholz und Friends trotzdem aufgeben. Seine Geschichte hören Sie neben vielen weiteren in der folgenden Stunde 1 hier im Deutschlandfunk Kultur, wenn der Shitstorm sich legt. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht, hier mit noch einem Song von Gemma Ray, In Color.